Sommer. Buch jetzt auf tui.ch oder in deinem TUI-Reisebüro.
Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin der Reto Sutter, Chefredakteur von Travel News und freue mich über einen sehr illustren Gast. Er war über viele Jahre eines der Aushängeschilder vom Schweizer Fernsehen, hat nachher eine Kommunikationsagentur gegründet und schafft seit unterdessen 10 Jahren sehr erfolgreich als Fotojournalist. Herzlich willkommen im Talk, Patrick Rohr.
Merci vielmals, Reto.
Patrick, du bist als Fotojournalist unter anderem für NGOs wie Helvetas oder die Rudi Lüthi Foundation regelmässig mit der Kamera unterwegs. Wo ist deine letzte Reise hergegangen?
Jetzt bin ich gerade vor, lass mich schnell rechnen, ich glaube etwa 3,5 Wochen zurückgekommen aus Bangladesch. Dort war ich für Helvetas. Bin zuerst im Süden vom Land und nachher im Norden vom Land mit dem Überthema Klimaerwärmung, weil Bangladesch ist eines von den Ländern, die am heftigsten betroffen ist vom Klimawandel. Und es ist unglaublich eindrücklich, das zu erleben, so mit diesen Menschen zusammen vor Ort, was es bedeutet, wenn man wirklich leidet unter den Folgen vom Klimawandel.
Bist du das erste Mal zu Bangladesch gewesen, oder hast du es schon gekannt?
Ich bin zum dritten Mal gewesen. Ich bin vorher zweimal gewesen, einmal für Ärzte ohne Grenzen und Helvetas im Südosten vom Land. Und zwar in Cox's Bazar, das ist gerade an der Grenze zu Myanmar. Und dort sind die geflüchteten Rohingya aus Myanmar alle zusammengekommen, wo jetzt quasi aus dem Nichts raus ein Flüchtlingscamp entstanden ist mit 1 Million Menschen. Dort bin ich 2018 gewesen und dann für Helvetas nochmal 2019, 2 Wochen. Und dort haben wir aber vor allem mit der Rohingya-Kultur auseinandergesetzt, mit dem Konflikt mit Myanmar, dem Völkermord, der dort passiert ist. Und für mich ist es schön, jetzt ein anderes Bangladesch zu erleben, das Bangladesch von der Bangladeschi halt.
Wie hast du es erlebt? Was hast du für Eindrücke eingenommen von dieser dritten Reise?
Es war also wirklich für mich fast eine magische Reise gewesen. Bangladesch ist das Land auf dieser Welt, das am dichtesten bevölkert ist. Das heisst, es wohnen auf einer Fläche, die nur 3,5 Mal so gross ist wie die Schweiz, wo wir ja 9 Millionen sind, 180 Millionen Menschen. Also die Energie, die das hat, wenn so viele Menschen auf so engem Raum zusammen sind, es hat immer, überall einfach Leute. Und es lebt immer. Also ich habe das Gefühl, 24 Stunden, da passiert einfach immer etwas. Eine unglaubliche Herzlichkeit. Ich habe selten Menschen erlebt, die so offensiv auf mich zugegangen sind und immer so mit einer Freude auch, «Hello, where are you from?» Und dann hast du halt gesagt, «Aus der Schweiz» und «Oh, was, wie schön» und «Wo ist das?» haben die Haufen gefragt, «Was ist die Schweiz?» Dann haben wir gesagt, «Ja, ein kleines Land im Verhältnis zu Bangladesch, Haufen Berge, hohe Berge, nicht so hoch wie der Himalaya, Schnee, Seen.» Also ein Interesse, ein Grundinteresse am Fremden. Was hat damit zu tun, dass die Bildungsrate wahnsinnig tief ist in Bangladesch? Das ist auch sehr traurig. Darum sind ganz viele von den Billigjobs, die wir nicht machen, bei uns Kleider produzieren und so weiter, halt nach Bangladesch ausgelagert. Es ist ein Land, das so einen Reichtum hat, eine wahnsinnige Geschichte, wahnsinnige Gegensätze auch vereint. Es hat mich absolut fasziniert. Aber das, was mir am meisten geblieben ist, ist die unglaubliche Energie gewesen.
Energie? Aufgrund von was? An was machst du es fest?
Also, als Beispiel, wir sind in der ersten Woche, als ich im Süden war, zum Morelgansch. Das ist an einem recht breiten Fluss, ein kleines Städtchen, wo ich jeden Tag drüber musste, damit wir an die Orte hergekommen sind, wo Helvetas verschiedenste Projekte macht, wie zum Beispiel Wasserinstallationen oder die Leute betreuen, die nicht mehr bauen können. Also, das ist zum Beispiel ein riesiges Drama dort im Süden, dass die Böden komplett versalzen sind. Und zwar, weil wegen der grossen Trockenheit Flüsse immer weniger Wasser führen. Gleichzeitig das Meereswasser, also der Meeresspiegel, steigt, dringt das Meereswasser immer mehr ins Landesinnere, wo ein gewaltig grosses, so ein frästeltes Bewässerungssystem hat, auf diesen riesigen Feldern, in dieser eigentlich unglaublich fruchtbaren Gegend. Und das Salz in diesem Bewässerungskanal versalzt jetzt die Böden. Und jetzt kann man dort nichts mehr abpflanzen. Und ein Haufen Bauern und Bäuerinnen sind jetzt umgestiegen auf Fischzucht in diesen Bewässerungskanälen, wo jetzt halt Salzwasser ist. Krevettenzucht zum Beispiel. Aber verdienen nur einen Bruchteil von vorher, wo es halt eben grosse Reisfelder hatten. Und jetzt muss man schauen, was man mit den Leuten machen kann. Ein Haufen wandert innerhalb vom Land aus in andere Landesteile, gehen in Fabriken arbeiten, zu schlechtesten Bedingungen, ohne zu wissen, was ihre Rechte sind und so weiter. Und Helvetas betreut die Leute. Und wir haben jeden Tag über den Fluss müssen, auf das Morelgansch. Und ich bin immer ein bisschen vorher aus dem Auto ausgestiegen und habe gesagt, lass mich bitte einfach runter an den Steg gehen, wo die Fähre hin und her fährt. Das Leben an dieser Fähre, wie das Chaos, das dort herrscht, also aus meinen Augen ein gewaltiges Chaos, das aber auf magische Art immer funktioniert hat. Da sind Leute auf Bussen oben gehockt, da sind Velo mit irgendwie riesigen Bananenstuden drauf und ich habe das Gefühl, das muss zusammenkrachen. Da sind, also Da ist einfach alles zusammen auf die Fähre jeweils gekommen. Bis wir dann dran waren mit unserem Auto, hat es immer ewig gedauert. Und ich konnte Bilder schiessen und dem Leben zuschauen. Und ich bin einfach fasziniert gefunden. Wow, wir könnten dieses Stück von dieser Lockerheit, von diesem Chaos abschneiden. Das wäre wahrscheinlich noch schön.
Definitiv. Inwiefern reisest du als Fotojournalist anders als ein normaler Tourist, der individuell in einem Land unterwegs ist?
Ich glaube, der grosse Reichtum, den ich erleben darf als Fotojournalist, ist, dass ich an Ort herkomme, wo ich als Tourist wahrscheinlich gar nie herkommt. Auch weil es an diesen Ort meistens gar keine touristische Infrastruktur hat. Das jetzt gerade ein Beispiel Bangladesch. Dort, wo ich war, ist zwar weit runter der Sundarban, also die riesigen Mangrovenwälder, die wahnsinnig schöne Lodges auch hat, habe ich gesehen im Internet. Aber dort, wo ich gearbeitet habe, bei den Bäuerinnen und Bauern, die dann ein bisschen nördlicher sind, eben auf diesen Feldern oben, da gibt es kein Hotel, da gibt es keine Herberge, wo man irgendwie übernachten könnte. Ich war dann so in einem Center, wo NGOs, also andere Organisationen, an einem Seminar haben und so weiter. Das war relativ einfach, sehr basic gewesen. Ich hatte ein paar Kakerlaken noch. In der Nacht musste ich auf die Jagd nach denen. Und sie irgendwie zu dem Zimmer ausbuxieren. Nicht im Zimmer, im Badzimmer sind sie. Also wirklich sehr, sehr basic. Und ich glaube, das ist der Reichtum, dass ich an Ort herkomme, wo ich sonst als Tourist nie herkomme. Vielleicht ein anderes Beispiel. Ich war jetzt in Madagaskar vor 2 Jahren, auch für Helvetas. Dort ist es um Vanille gegangen. Da wollte ich in die Vanille-Anbaugebiete, direkt beim Regenwald, der bedroht ist, weil die Bäuerinnen und Bauern ihre Felder erweitern müssen, aus der puren Not, weil sie zu wenig Ertrag haben. Und hat gesagt, ich möchte gerne bei denen im Dorf schlafen. Und hat tatsächlich bei einer Bäuerin in ihrem ganz einfachen Holzhaus auf dem Boden geschlafen, mit den anderen Leuten zusammen, die im Haus gesehen sind. Und das ist so etwas, was ich meine, es ist wahnsinnig einfach. Man muss auf viel verzichten. Es ist halt nicht schöne Badzimmer daneben, nicht die schöne Toilette, sondern ein Loch hinter dem Haus. Aber dass ich das erleben darf, ist so ein Geschenk.
Du hast Kakerlaken angesprochen, nichts Dramatisches, aber wie gehst du generell mit Unvorhergesehenem mit Sachen, die nicht planbar sind, die einem vielleicht einmal auf dem falschen Fuß verwutschen?
Ja, also der Kakerlaken habe ich ihnen einen Namen gegeben. Ich habe dann auch gebeten, einmal, dass sie sie rausgetan. Sie sind am Abend wieder zurückgekommen und dann habe ich sie wieder rausgetan und am nächsten Tag sind sie nicht mehr da gewesen. Es war wirklich nicht dramatisch gewesen. Es kann natürlich auf diesen Reisen auch Schlimmeres passieren. Meine grösste Angst ist immer eine Bucherkrankung. Wo ich einfach immer sehr vorsichtig bin. Ich bin, glaube ich, ein Vernünftiger. Ich bin nicht ein Dreistürmer, nicht ein Ängstlicher, aber eben, ich schaue immer so einigermaßen vernünftig dran zu gehen, mit schauen, was ist sie effektiv und wo muss ich Nein sagen, wenn es grauenhaft brutal ist manchmal, wenn die Leute mir etwas servieren und ich denke, das kommt jetzt, glaube ich, nicht gut mit dem Wasser. Wenn es Situationen gibt, die heikel sind, das habe ich auch schon erlebt, wenn so eine Bedrohung aufzieht, weil es vielleicht ein Missverständnis gibt, wieso kommt jetzt der Westler da und dringt in die Community und macht Fotos von unseren Frauen, was will der genau, zum Beispiel, dann probiere ich immer, die andere Seite, die ich halt auch noch habe, das ist der Kommunikator, zu vermitteln. Ich habe zum Glück eigentlich immer einheimische Leute dabei, die mit mir mitreisen. Das ist dann entweder von der Organisation oder ich organisiere mir selber jemanden, der hilft übersetzen, der hilft organisieren. Und ich sage dir immer, das Wichtigste ist, dass wir erklären, was wir machen. Du kannst nicht verhindern, dass dann gleich noch Leute dazukommen, die plötzlich irritiert sind und sagen, was machst du da? Und dann probiere ich wirklich zu entschärfen, indem ich mit einem grossen Lachen auf die Leute zugehe und sage Hallo und Entschuldigung und mir ist gerade bewusst, wir stören da. Und dann probiere ich zu reden und zu erklären. Und es gibt Situationen, wo es nicht funktioniert. Und dann mache ich einfach den Rückzug. Also lieber als etwas provozieren, was für die Leute vor Ort meistens auch schlimmer wäre als für mich. Wahrscheinlich, wenn ich eine Frau fotografiere, die nachher ausgeschlossen wird von der Gemeinschaft, weil das nicht gern gesehen ist, dann mache ich ganz schnell einen Rückzug, auch zum Schutz von diesen Leuten.
Ist der auch schon mal nicht mehr wohl gewesen?
Einmal. Einmal, wo mir wirklich geschmaucht worden ist. Da bin ich unterwegs gewesen für ein eigenes Projekt, das ich aber auch mit Helvetas zusammen geschafft habe in Kirgistan. Dort habe ich ein Buch gemacht über die Neue Seidenstrasse, wo ich von China bis in die Schweiz gereist bin, während 4 Monaten mit Unterbruch, mit Corona. Und man hat mir gesagt, es gibt dann Wahlen in Kirgistan und Wahlen in Kirgistan kann immer relativ heikel sein. Ich habe gedacht, ja gut, das ist ja ein demokratisches Land seit 30 Jahren, es kommt sicher gut. Und es ist dann nicht so gut gekommen. Ich bin dann gerade vom untersten Süden zurück auf Bischkek gekommen und dachte, jetzt bin ich 3-4 Tage in Bischkek. Habe gemacht mit meiner Begleitperson vom ersten Teil, dass wir zusammen noch das Bischkek anschauen. Und wir haben an dem Abend wollen wir Nacht essen und dann habe ich aber schon gehört von weitem die Geräusche, das ist also, ja, ein bisschen gefürchtet. Tatsächlich hat es dann einen Aufstand gegeben, der 4. innerhalb von dieser kurzen Geschichte vom neuen Kirgistan. Und der ist recht bedrohlich geworden. Ich war im Hotel, ich habe gefunden, es schmeckt so komisch im Hotel. Und dann gemerkt, da steigt so Rauch. Also, wie heisst es, das, was die Polizei mir gesehen hat.
Tränengas,
ja, genau. Man kommt da zum Zimmer rein, ist mir recht unwohl, recht schmuck geworden. Und dann hat der Kollege angerufen und gesagt, verlass ja nicht dein Hotelzimmer, bleib drinnen. Und vielleicht musst du sogar heute Abend noch abreisen. Und ich so, was? Kann ich jetzt nicht einfach abreisen? Ich habe mich gefreut auf die paar Tage. Aber dann ist tatsächlich die Revolte ausgebrochen. Es waren Zehntausende von Leuten auf dem Hauptplatz gewesen, etwa einen Kilometer entfernt von dort, wo mein Hotel ist. Und plötzlich war der Demonstrationszug bei uns vor dem Hotel gewesen. Ich bin dann mal runtergegangen. Da haben so verblühte Leute hineingetragen zum Verarzten. Es ist geschossen worden, es hat Verletzte gegeben, es hat Tote gegeben. Und da hat man mir empfohlen, verlasse das Land sofort, weil es sind Politiker, die im Gefängnis gewesen sind, der ehemalige Ministerpräsident. Freigelassen worden am Abend durch Demonstrationen. Dann haben sie gesagt, das kann sein, dass der Flughafen zugeht, dass die nicht flüchten können. Plötzlich ist das ganze Land blockiert. Gang so schnell wie du kannst. Und dann haben wir ein Taxi organisiert, einen Flug organisiert, der dann morgen um 6 Uhr gegangen ist. Und um 3 Uhr sind wir zum Hotel aus. Es war wie im Krimi. Sie haben mich zum Hinterausgang rausgebracht und so ein Büschli vorbei. Und ich habe immer so den Kopf wieder ducken und schnell rausschauen. Und dann sind wir ab und zum nächsten Büschli und dann wieder kurz rausgeschaut. Und am Schluss haben wir ins Auto reinliegen. Da sind wir ohne Licht durch alle Strassensperren durch zu dem Bischkek raus und ich bin dann irgendwann am Morgen um 4 Uhr im Flughafen gewesen und um 6 Uhr ist der Flieger gegangen. Da ist mir wirklich ein bisschen geschmuch geworden. Aber sonst habe ich es noch nie wirklich, weder in Afrika noch in Asien, wo ich meistens unterwegs bin, eine wirklich bedrohliche Situation erlebt.
Was nimmst du auf deiner Reise besonders intensiv wahr? Gerüche, Gesichter, Geräusche? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Das ist eine ganz, ganz eine schöne Frage, weil sie berührt gerade etwas in mir. Weil meistens, wenn ich die Reise mehr so im Kopf reflektiere, ich schreibe einen Artikel darüber, ich bearbeite meine Bilder bearbeiten, aber es passiert ja emotional ganz viel. Und für mich sind es, glaube ich, Gesichter der Menschen. Es sind manchmal unendlich traurige Gesichter. Leute, die Hunger haben, Leute, die kein Geld haben, Leute, die... Was immer alles kann passieren, alles haben und gut verloren haben, weil es überschwemmt worden ist, abbrennt ist, was immer. Aber auch wahnsinnig fröhliche Gesichter, wahnsinnig lustige Gesichter. Ich lache auch sehr viel auf diesen Reisen. Und es ist, glaube ich, wirklich das, was zwischen mir und diesen Menschen passiert, das, was fließt, ist das, was in meinem Herz innen bleibt. Also ich denke meistens an die Gesichter zurück und an die Stimmung, die ich wahrnehme mit diesen Menschen zusammen. Und natürlich kommt dann das Essen dazu und kennt die Gerüche und alles dazu, aber es ist primär das, was zwischen mir und diesen Menschen passiert.
Du hast es angetönt, es gibt sicher positive Momente, aber es gibt wahrscheinlich auch bedrückende Momente, wenn man die Situationen wahrnimmt. Wie verarbeitest du die Reisen, die du machst, in sehr arme Länder, in Krisengebiete? Mhm. Wie gehst du mit dem um?
Unterschiedlich. Also mal primär hilft mir tatsächlich, dass ich dort bin, nicht als irgendwie ein Gaffer, der jetzt kommt und einfach schnell reinhüpft und ich schaue, Armut anschauen und dann wieder rausgeht. Ich habe dort einen Auftrag, ich arbeite. Und das hilft mir schon mal enorm zur Verarbeitung. Ich glaube ganz grundsätzlich in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, wir sind so unendlich privilegiert, hier in der Schweiz. Es gibt eine grosse Mehrheit der Menschheit, die nicht so lebt wie wir. Oder vielleicht auch in Europa und überhaupt im Westen. Die grosse Mehrheit auf dieser Welt lebt in ganz anderen Verhältnissen, mit viel, viel weniger. Aber sie leben und sie haben den Daily Struggle und sie machen irgendwas mit dem Daily Struggle. Und ich fühle mich manchmal daran ein bisschen elend, weil ich finde, wir sind so unendlich privilegiert. Und durch das, dass ich etwas mache, indem ich die Geschichte erzähle und hoffe, dass du das spenden kannst und mir diesen Leuten auch wieder helfen kann, über die Organisationen, die ich für sie arbeite, hilft mir das schon mal stark zur Verarbeitung. Und das andere ist, ich komme nachher heim mit, vielleicht jetzt von Bangladesch habe ich 10'000 Bilder heimgebracht, die ich muss sortieren und am Schluss etwa 400 dann Auftraggeber schicken. An Helvet das jetzt in dem Fall, wo ich dann auch bearbeite und so weiter. Das ist wie das Fotoalbum anschauen nach der Ferien. Das ist wie, dass alles nochmal eine Revue passiert oder jetzt einen Artikel schreiben. Ich habe jetzt gerade heute einen Artikel abgeschickt, wo dann in verschiedenen Zeitungen wird erscheinen. Ich glaube, das ist die Verarbeitung, die mir enorm hilft. Aber es gibt die Momente, wo ich im Bett liege und an eine Frau denken, jetzt gerade Catherine von Zimbabwe, die ich 2016 zuerst mal gesehen habe, 2022 nochmal porträtiert habe, letztes Jahr wieder gesehen habe für die Rudi Lütti Foundation, eine Frau mit HIV, die 5 Kinder hat, wirklich, wirklich unendlich arm ist. Und mit ihr bin ich auch in Kontakt über WhatsApp und über Facebook. Und das beschäftigt mich manchmal enorm. Ich denke, wieso ist die Welt so ungerecht? Wieso muss die Frau Hunger leiden, bringt ihre Kinder nicht durch, schafft es nicht, die Ausbildung für die Kinder zu finanzieren? Und wir wissen manchmal nicht, wie dumm tun. Das sind Sachen, die ich nicht den perfekten Weg gefunden bis jetzt. Wo ich glaube einfach denke, es gibt nichts anderes, als dass wir mit diesen Mitteln und Wegen und Möglichkeiten, die wir alle haben, jeder in seinem Rahmen in irgendeiner Form probiert zu teilen und zu helfen, weil es eben der Grossmehrheit auf dieser Welt nicht so gut geht. Ich glaube, das ist das, was ich machen kann. Ja.
Meeresrauschen, Sonnenstrahlen im Gesicht und Erholung pur. Das tönt nach Sommer. Buch jetzt deine Traumferien und spar bis zu 50% auf tui.ch oder in deinem TUI-Reisebüro.
Ein Land, das du besonders gut kennst, ist Japan. Du hast mehrere Jahre dort gelebt und auch ein Buch über das Land geschrieben mit dem Titel «Abseits von Kirschblüten und Kimono». Was fasziniert dich an diesem Land?
Also, es fasziniert mich das, was mich am Anfang enorm abgestoßen hat. Es ist aber lustig, ich habe eigentlich nie auf das Japan wollen. Ich habe mir gefunden, jetzt, 2016 ist das ganz konkret gewesen, wo das dann das erste Mal ein Thema geworden ist. Da bin ich gerade von Nepal zurückgekommen, ich bin gerade von Laos zurückgekommen, wo ich auf Reportage gesehen bin. Und dann sagt mein Partner, du, ich will auf Japan. Und zwar lang, weil er hat dann später bei Ärzte ohne Grenzen geschafft und gesagt, er will dann einen Break machen vorher. Und zum ersten Mal im Leben haben wir gesehen, wir machen 5 Wochen Ferien. Und dann hat er auf das Japan wollen. Und ich habe gefunden, nein, bitte nicht auf Japan. Ich finde das so ein komisches Land, so nicht zugänglich, so abweisend. Eine Kultur, die ich nicht verstehen kann, eine Sprache, die ich nicht verstehe. Und Menschen reden, habe ich gehört, kein Englisch. Und habe gefunden, einfach überall, aber bitte nicht auf das Japan. Hat mich lang bearbeitet. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, ich komme, aber du organisierst alles. Und wenn es mir nach 2 Wochen nicht gefällt, dann müssen wir irgendwie auf Thailand oder irgendwo her, wo es für mich einfacher zugänglich ist. Ich weiss nicht, irgendetwas in mir hat sich gesträubt. Und all das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, was mich so davon abgehalten hat, auf Japan zu gehen, hat mir nachher so den Ärmel hineingenommen. Wir sind auf die 5-wöchige Reise gegangen. Ich habe nie mehr weg aus dem Japan. Genau das Unerklärliche, genau das Tiefe, das wahnsinnig Vielschichtige dieser Kultur, dass wir nicht so einfach drinnen sind, dass wir nicht so einfach drinnen können, dass wir vielleicht eben auch wirklich keine Sprache haben zusammen, das hat mich so unendlich fasziniert. Als wir weg sind, habe ich brüllt, wirklich wie ein Schloss von brüllt und gesagt, ich will nicht heim. Und habe dann gesagt, dann gehe ich halt zurück und mache ein Buch. Und es ist dann ein Buch und eine Fernsehdokumentation, eine 3-teilige daraus geworden. Kann man übrigens auf YouTube noch schauen. Und habe gesagt, da will ich irgendwann leben. Also es ist ganz viel passiert.
Kannst du es noch ein bisschen konkretisieren, so was dich genau gepackt hat? Also vielleicht auch bei den Menschen, beim Umgang mit den Leuten, mit der Kultur.
Was mir sehr schnell aufgefallen ist, also man sagt immer, es sind so wahnsinnig nette Menschen, die Japanerinnen und die Japaner. Und das sind sie auch, sie sind wahnsinnig freundlich, aber ich habe irgendwann gemerkt, hinter dieser Freundlichkeit ist noch viel, viel, viel mehr versteckt. Und ich habe dann, durch das wir auch 5 Wochen da sind und ich dann nachher das Jahr darauf 2 Monate für das Buch und die Fernsehserie recherchieren und Geschichten gesammelt habe, gemerkt, man sagt in Japan, es gibt das Gesicht nach außen und es gibt das Gesicht nach innen. Und das Gesicht nach außen ist das schöne Gesicht. Das zieht sich durch die Gesellschaft durch. Alles, was man präsentiert an Fremden, ist schön. Also, wenn ich dich jetzt hier anschaue, dann lächle ich. Du sollst nicht sehen, wenn es mir schlecht geht. Du sollst nicht sehen, wenn ich dich doof finde. Ich tue trotzdem lächeln. Und das, dass es eben so eine ganz vielschichtige Kommunikation ist, die sich nicht so einfach erschließt, also wo du wahnsinnig viel Kontext auch nötig hast, ich glaube, das hat mich so extrem angezogen, dort dahinter zu schauen. Und ich bin relativ schnell dann auch auf dieser Reise für das Buch an wirklich Orte hergekommen, wo ich nie gedacht hätte, dass es herkam, zu Leuten heim nämlich. Und habe dann plötzlich gemerkt, es gibt wirklich ein Gesicht nach außen und nach innen. Es gibt häufig einen Raum, wo man Gäste empfängt. Das ist ein wahnsinnig schöner Raum, sehr schlicht, nach 10 gerichtet, nichts, was ablenkt. Und dann gehst du in Privaträume, in ein Zimmer, in ein Schlafzimmer, in eine Stube und das ist manchmal chaotisch dort drin. Und so ganz anders als das, was man nach außen zeigt. Und ich glaube, das ist es, was mich so angezogen hat, dass es eben nicht so einfach zugänglich ist und man weit drinnen muss gehen, zum drin sehen.
Du hast jetzt auch über das Nonverbale geredet. Wie war es mit der Sprache? Hast du die eines Tages dann angefangen zu lernen? Oder wie hast du die verständigt?
Hi. Ja, ich habe es angefangen zu lernen. Ich bin zuerst in der Schweiz, habe ich so einen Crashkurs gemacht, glaube 4 Lektionen. Und nachher habe ich dann ab 2018 die Möglichkeit gehabt, in Japan zu leben, zum grossen Teil. Mein Partner hat Vollzeit gelebt, hat für Ärzte ohne Grenzen in Japan gearbeitet. Und ich bin dann auch 3 Jahre lang mehr oder weniger die ganze Zeit in Japan gewesen und habe einen grossen Teil von meinen Tagen investiert, in die Sprache zu lernen, bin in die Sprachschule gegangen.
Wie wird man angenommen, dann, wenn man es nicht perfekt kann, aber die Leute gleich merken, man probiert Japanisch zu reden?
Das ist ganz interessant. Die Lehrerin, die wir hier in der Schweiz hatten, am Anfang, um uns vorbereiten, die hat gesagt, lernen Sie ja nicht zu gut, weil Sie es gut kennt, dort, dass die Leute abstossen. Und ich so, das ist ja absurd. Jedes Land hat doch Freude, wenn man probiert, Sprache zu reden und so weiter. Und je besser ich geredet habe, tatsächlich, das war interessant, desto mehr sind die Leute auf Abstand gegangen. Okay. Ich habe völlig nicht gecheckt, was das soll. Und ich habe nachher begriffen, Japanerinnen und Japaner haben uns gern, solange wir Touristen sind. Mhm. Weil die wissen, wir gehen auch irgendwann wieder. Das Schlimmste für sie ist, wenn jemand probiert, in ihre Kultur einzudringen und sich auch noch anmasst, die Kultur irgendwie probieren zu leben oder zu verstehen, weil logisch, wir kennen es auch nicht. Und wir sind dann so sehr bemüht und probieren da reinzukommen. So. Das haben sie gar nicht so wahnsinnig gern. Also je besser du Japanisch redest, desto mehr hat das in meiner Wahrnehmung zu Irritationen manchmal geführt, weil sie denken, oh shit, das ist einer, der bleiben will. Da gibt es sich auch noch Mühe. Und also, man muss dort wirklich herausfinden, was ist der richtige Weg, um sich den Leuten nähern und ja nicht wollen, dann ihre, den Japanerinnen und Japanern ihre Kultur erklären, das kommt sowieso nicht gut. Und dann habe ich ganz viel müssen lernen und das hat auch mit der Sprache zu tun gehabt.
Japan erlebt momentan einen gewaltigen Tourismusboom. Auf was führst du den Hype zurück, der momentan oder jetzt schon seit mehreren Jahren herrscht?
Auf meine Doc-Serie und mein Buch.
Wahrscheinlich nein, schon, gell?
Nein, es ist noch verrückt. Wo wir 2016 dort waren, das ist jetzt wirklich, das ist nicht wahnsinnig lang her, das sind 9 Jahre. Und ich habe jetzt gerade, ich leite für Background-Tours von Bern ab und zu reisen und ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren 3 Reisen geleitet durch Japan durch. Ich habe eine gigantische Veränderung festgestellt jetzt in diesen sehr, sehr wenigen Jahren. Also, ich habe mal so Zahlen gelesen, dass wir, ich glaube 2010 ist das noch gewesen, um die 4 Millionen Touristinnen und Touristen im Jahr gehabt. Und vor Corona ist es schon gegen die 30 Millionen zugegangen. Und nach Corona, nachdem das Land ja 3 Jahre zu war, hat es eine Explosion gegeben. Ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass Japan ein Land ist, das seine Kultur einfach wahnsinnig können bewahren kann. Auch dadurch, dass das Land halt mal fast über 200 Jahre zu war, komplett zu war. Das ist ganz tief drin halt. Und je mehr Leute hergehen und sagen, wow, ist das faszinierend, da gibt es ein Land, wo man nicht so einfach reinkommt, das haben wir ja fast nie mehr. Also Thailand ist für uns so wahnsinnig gäbig. Die Leute sehen zwar anders aus und sie reden anders, aber den Red Thai Curry essen wir da auch und essen wir dort. Aber Japan hat noch so viel, viel mehr, wo wir nicht drin sehen. Ich glaube, es ist die Faszination von dieser unglaublich bewahrten Kultur, kombiniert mit dem Modernismus, der uns halt auch liegt. Man kann sehr gäbig reisen. Es ist alles sehr zugänglich, sehr sauber. Es ist alles sehr hygienisch. Ich glaube, die Kombination ist es, was ausmacht.
Du hast das Wachstum angesprochen von den Touristen. Sind es schon zu viele Touristen? Reden wir von Overtourism in Japan?
Also an gewissen Orten ganz klar. Und das ist auch ein Grund, warum ich im Moment keine Reisewerte mehr leite. Ich bin mit der letzten Gruppe im letzten Herbst in Japan gewesen. Und ich muss sagen, es hat mir an gewissen Orten, vor allem zum Beispiel Kyoto, auch ein bisschen abgelöscht. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich habe das verfolgt. Ich habe ja dort eben in dieser Zeit von Corona auch mit einem grossen Teil noch in Japan gelebt. Und dort ist das Land zu gewesen, es sind keine Fremden mehr gekommen. Und die Leute haben wie so, also, können durchschnaufen und haben das auch gesagt. Und es hat so Diskussionen gehabt in der Zeitung, dass die Leute gesagt haben, behaltet doch das Land zu. Uns gefällt es am besten so.
Ach sogar.
Ja. Und die Regierung hat dann wie einen Deal müssen machen mit der Bevölkerung. Und wie man so sagen, ja, wir machen natürlich wieder auf, wir hängen ab, ist ein Milliarden-Business natürlich, ist eine ganz wichtige Einnahmequelle für Japan. Aber wir machen es so, dass ihr nicht mehr zu viel davon spürt. Und das merkt man jetzt. Also, es hat jetzt in den letzten Jahren ganz extrem zugenommen, dass der Tourismus, vor allem der Gruppentourismus, halt auch stark von China auskommt, von Amerika auskommt und so weiter, extrem kanalisiert wird. Und mit dem schaffen sie, dass die Berührungspunkte zwischen einheimischer Bevölkerung und den Touristinnen und Touristen nicht mehr so wahnsinnig gross sind, sich konzentriert auf ein paar Hotspots, aber die Hotspots für mich extrem unerträglich werden. Also gerade mit Background-Tours werden wir ja Reisen machen, die ein bisschen anders sind, die ein bisschen dahinter schauen. Aber alles, was ich wollen kann, was ein bisschen anders ist, mit der lokalen Agentur zusammen, ist auf die japanische Art dann halt abgesagt worden. Das heisst, es hat einfach keine Antwort gegeben, 5 Wochen lang. Und wenn du nach 5 Wochen gesagt hast, du aber jetzt gleich den Nudelshop, den ich gerne besuchen möchte, um einen Nudelkurs zu machen. Ah, dann immer am Dienstag zu. Ha, hat mich dann halt am Mittwoch. Ah, am Mittwoch geht es auch nicht, dann sind sie schon voll. Einfach so, du hast gemerkt, sie wollen das nicht mehr, sie wollen die Touchpoints verringern. Und durch das sind jetzt die Hotspots, der Bambuswald in Kyoto, das Geisha-Viertel in Kyoto, dermaßen überlaufen, dass es zumindest für mich nicht mehr schön ist, dass es kein Erlebnis mehr ist. Es ist irgendwie nur noch Stress, dich mit den Leuten müssen, da zu prügeln, wer steht wo, für eine gute Foto und so weiter. Das ist für mich jetzt auch der Kipppunkt erreicht. Japan hat noch unendlich viel mehr, Aber die Regierung hat jetzt strategiert, die Leute an die Orte herzubringen. Und das macht es für mich ein bisschen unangenehm zum Reisen.
Du kennst nicht nur Japan gut, sondern auch Amsterdam, wo neben Zürich dein zweiter Wohnort ist. Wieso hast du dich in Amsterdam verliebt?
Liebe ist doch einfach ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Das ist wirklich, das ist... wieso? Ich probiere es zu rationalisieren. Nein, ich erzähle dir, wie ich mich verliebt habe. 1991 auf Interrail bin ich mit zwei Freunden auf Amsterdam gegangen. Ich habe nichts gewusst von Amsterdam, wirklich nichts. Wir haben eigentlich eine Südenwelle via Italien auf Griechenland. War die Idee, am gleichen Tag, wo wir dann gegangen sind, haben wir entschieden, wir gehen in den Norden. Sind mit dem Nachtzug auf Amsterdam 1991 am Morgen um 9 Uhr angekommen. Zu einem Bahnhof ausgelaufen und überlegt, wenn wir links. Im Nachhinein habe ich gewusst, das wäre dann das Rotlichtviertel gewesen. Geradeaus, das war so eine trashy Touristenstrasse damals. Oder gehen wir rechts? Haben wir gefunden, wir gehen rechts, das sieht noch schön aus. Dann sind wir ein bisschen in das Krachtenviertel gelaufen. Das fährt dort eben rechts an, wenn es zum Bahnhof rauskommt. Und da hat es mich wie ein Blitz durchzuckt. Ich bin dort stehen geblieben und habe gesagt, Jesus, ist das schön. Da werde ich mal wohnen und da werde ich mal ein Buch schreiben, habe ich meinen zwei Freunden gesagt. Und ja, es ist dann halt so geworden, dass ich dann 2005, also 14 Jahre später, tatsächlich auf 30 Meter genau an dem Ort, wo ich das gesagt habe, eine Wohnung kaufen konnte. Ja. Und nicht nur ein Buch geschrieben, sondern 6 Bücher geschrieben in dieser Wohnung. und seit 20 Jahren jetzt halt dort leben wir da ein bei. Es ist wirklich völlig eine irrationale Geschichte, es sind nichts Rationales. Ich habe eine Fotoausbildung gemacht in Amsterdam, ich habe ein grosses Netzwerk, ich schreibe für Zeitungen in Amsterdam ab und so, ich rede Holländisch, es ist wirklich meine zweite Heimat geworden. Aber der Ursprung ist wie bei aller Liebe, glaube ich, einfach völlig irrational.
Auch Amsterdam ist eine Stadt, die mit Overtourism zu kämpfen hat.
Oh ja.
Wie nimmst du die Anstrengungen der Behörden wahr, um eben dem entgegenwirken?
Ist lustig, ich habe jetzt gerade die Woche in der Zeitung gelesen, dass es jetzt Klagen gibt gegen Behörden, weil Anwohnerinnen und Anwohner von diesen Super-Hotspots gefunden haben, ihr versprecht uns seit Jahren Sachen und ihr macht es nicht. Und jetzt haben sie die Behörden vor Gericht geschlagen. Es gibt da wahrscheinlich Prozesse, wo man es beurteilen muss, ob die Anstrengungen ernst gemeint sind oder nur schöne Worte sind. Also man probiert wahnsinnig viel, aber es sind so ein bisschen verzweifelte Versuche, muss man sagen. Also mal hat man angefangen zu sagen, es darf kein neues Hotel mehr geben. Das zieht man recht konsequent durch. Aber dann passieren halt Sachen, dass die alten Hotels renoviert werden und dann mehr Zimmer gemacht werden, dass noch kleinere Zimmer, in den sonst schon sehr kleinen Zimmer in Amsterdam. Jetzt hat man immerhin geschafft, dass die grossen Kreuzfahrtschiffe nicht mehr in den Hafen von Amsterdam kommen, wo da immer gerade so 10'000 Leute rausspucken, die dann die Stadt überrollen, am Abend sind die wieder weg und haben nichts zurückgelassen, oder irgendwie ein Bierzeug, das sie getrunken haben. Das sind so Massnahmen. Nachher probieren jetzt im Rotlichtviertel, wo du wirklich Schulter an Schulter laufst und Bauch an Rücken laufst, haben sie letzten Sommer probiert, Einbahnverkehr einzuführen, also auf der einen Seite von der Kracht laufst du auf die eine Richtung, auf der anderen Seite auf die andere Richtung. Da hat es überall Verbotsschilder, dass du nicht draussen trinken darfst, dass du nicht draussen kiffen darfst. Es hilft alles nichts. Es ist, glaube ich, einfach wahnsinnig eine beliebte Stadt. Interessanterweise fängt es sich an, ein bisschen zu konzentrieren auf gewisse Gebiete. Wir wohnen gerade so, wir wohnen im Zentrum, aber an der Straße, die zum Glück selber nicht so wahnsinnig interessant ist. Wir sind auf dem Weg in das Jordan, in das herzige Viertel. Also bei uns laufen sie vorbei, aber sie bleiben nicht. Aber dort, wo Touristen bleiben, ist zum Teil, ja, ich verstehe Touristen auch, es ist wahnsinnig schön. Du hast die alten, braunen Kaffee und da hockst du hin und es ist gemütlich und es ist lustig und alles. Aber es konzentriert sich immer mehr auf gewisse Strassen, wo du genau kannst sagen, es ist dort. Und das hat die Bevölkerung auch ein bisschen beruhigt. Dass zwar die dort leben, enorm darunter leiden, aber wenn du ein bisschen außerhalb wohnst, kein Problem mehr hast.
Patrick, wir steuern schon auf den Schluss zu und am Schluss fange ich immer drei Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich würdest fertig machen. Immer in meinem Koffer dabei habe ich neben der Fotokamera
Star Vida.
Notration.
Ja, genau, Notration, wenn es nichts zu essen gibt. Ja.
Schönste für mich, wenn ich nach einer Reise zurück in die Schweiz komme, ist?
Mich an die Reise zurückzuerinnern, an die Gerüche, an die Gefühle, an die Begegnungen, an die Gesichter, die ich gesehen habe.
Und meine nächste Reise geht auf?
Grönland und Kanada. Ich darf für Background-Tours im Sommer eine Reise begleiten durch die zwei jetzt noch gerade eigenständigen Staaten. Vielleicht wird bis dann Amerika rundreisen.
Wer weiß. Patrick ja. Rohr, danke vielmals, dass du Zeit genommen hast für Travel News. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Merci, Reto, dass ich dein Gast dürfen sein. Hat Spass gemacht. Danke.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Tag gibt es heute in einer Woche. Dann feiern wir ein Jubiläum. Es ist die 100. Ausgabe von unserem Podcast. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei wärt. Ciao miteinander.